Wir sind im 1. Timotheus, Kapitel 4, heute Morgen. 1. Timotheus 4. Ich möchte eine Fitnessumfrage machen, heute Morgen zu Beginn. Wer von euch trainiert regelmäßig? Oh, naja, immerhin ein paar. Und wie oft trainiert ihr? So zweimal pro Woche? Oder heißt es zweimal im Jahr? Zweimal pro Woche. Ja, wäre auch regelmäßig zweimal im Jahr. Ne? Und was macht ihr so? Weißt du, Joe geht immer laufen, gell? Ne? Am Gerät, 20 Minuten täglich. Sehr gut. Markus trainiert Klavier, der tragt immer das Keyboard hin und her. Ist auch Training. Ich habe unlängst einen Witz in der Zeitung gelesen. Sagt ein Typ zu seinem Freund: Mensch Werner, du bist aber stank geworden. Antwortet er: Ja, seit 2 Wochen ist Bewegung in mein Leben gekommen. Ja, was ist denn passiert? Die Fernbedienung von meinem Fernseher ist kaputt gegangen. Wer von euch trainiert regelmäßig geistlich? Wer übt sich in geistlichen Angewohnheiten? Ja? Vielleicht fragt sich der eine oder andere, hä? Was meinst du damit? Geistliches Training. Das ist unser Thema heute. Darüber werden wir heute sprechen. Wie können wir geistlich stark werden? Wie können wir uns geistlich trainieren? Der Schlüsselvers, den ich rausgreifen möchte aus unserem Text heute Morgen, ist im Vers 7, wo der Herr uns sagt: Übe dich aber zur Gottseligkeit oder trainiere dich zur Gottseligkeit. Gottseligkeit ist ein altes Wort, bedeutet im Prinzip so viel, dass wir Gott in unserer Seele ähnlich werden. Gottseligkeit. Also dass unser innerer Mensch, unsere Einstellung und unser Leben Jesus reflektiert. Also die Frage ist eigentlich, wie können wir Jesus ähnlich werden? Wie können wir unseren Geist trainieren? Und wir werden uns ein paar Prinzipien aus der Schrift heute Morgen ansehen. Aber der erste und der wichtigste Schlüssel für ein heiliges Leben ist Jesus selbst. Haben wir am Schluss von letzter Woche gesehen, im Vers 16 im Kapitel 3, wo es heißt: Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und dann spricht der Apostel über Jesus. Wie wir schon mehrmals gesagt haben, die Hauptsache ist, dass wir die Hauptsache zur Hauptsache machen. Und die Hauptsache in unserem Glauben und in unserem Leben ist Jesus Christus. Wir können nicht aus eigener Kraft, aus menschlicher Anstrengung Jesus ähnlich werden oder das autonom, unabhängig von ihm. Das ist nicht möglich. Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, sagt uns der Kolosserbrief. Christus lebt in uns und darin liegt unsere Hoffnung. Alle wahren Christen, also alle, die sich von ihm haben retten lassen, von ihrer Schuld und Entfremdung von Gott, alle, die ihr Leben Jesus anvertraut haben als ihrem Retter und sich ihm hingegeben haben als ihrem Herrn, die teilen das Auferstehungsleben von Jesus. Jesus lebt in uns. Das ist wunderbar. Das heißt, wir dürfen mit ihm leben, wir dürfen sein Leben ausleben, das in uns ist. Oder vielleicht können wir noch besser sagen, wir dürfen Jesus durch uns leben lassen, sein Leben, stellen uns ihm zur Verfügung, dass er sich ausdrücken darf durch uns. Ist eine wunderbare Sache, oder? Ist es nicht begeisternd, dass Jesus in uns lebt? Es gibt keine größere Freude im Leben, als mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Und es ist so ein Vorrecht, dass wir Christen ihn ausdrücken dürfen in dieser Welt. Wir dürfen ihn repräsentieren. Was gibt es für eine höhere Berufung, als Christ zu sein? Ich kenne keine. Es gibt keine größere, befriedigendere, wunderbare Berufung oder Lebensaufgabe. Jesus repräsentieren. Sein Leben ausleben. Das ist eine wunderbare Sache. Und im 2. Korintherbrief im Kapitel 3 heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. So werden wir ihm ähnlich gemacht. Herrlichkeit zur Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Also auf gut Deutsch, während wir uns auf Jesus ausrichten und auf ihn schauen und mit ihm Gemeinschaft pflegen, werden wir von Gott verwandelt und ihm ähnlich gemacht. Und das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Also wenn wir hier über Prinzipien sprechen, wie wir unseren Geist trainieren können, geht es eigentlich um die Frage, wie können wir Gemeinschaft mit Jesus pflegen? Weil das ist, was uns verändert. Das ist, was uns geistig stark macht. Und leider Gottes haben die Menschen Christsein sehr oft nur zu was Äußerem gemacht. Zu irgendwas Religiösen, zu was Gesetzlichen, zu dem Befolgen von irgendwelchen Verhaltensvorschriften oder Traditionen. Betonen Äußerlichkeiten statt Beziehung mit Jesus. Machen Geistlichkeit an irgendwelchen äußeren Merkmalen fest, die eigentlich nichts mit Geistlichkeit zu tun haben. Und es ist keine Überraschung für uns, die wir Bibel lesen. Denn lest hier im Kapitel 4, im Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also es ist ein geistlicher Einfluss hinter falschen Lehrern. Der Teufel gebraucht Menschen genauso, wie Gott Menschen gebrauchen will. Und die Wahrheit ist, jeder einzelne von uns ist entweder ein Werkzeug in der Hand Gottes oder ein Werkzeug in der Hand des Teufels. Wir lassen uns entweder von Gott gebrauchen oder wir werden von Teufel und seinen Freunden gebraucht. Also manche werden vom Glauben abfallen, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Also diese falschen Lehrer, das sind Heuchler. Die tun super geistlich, aber eigentlich sind sie Lügner, die vom Teufel gebraucht werden und die vom Teufel verführt werden. Und er ist ein Lügner von Anfang an, wie wir wissen. Oh Mann, wie sind die dazu geworden? Ihr seht hier, indem sie ihr Gewissen gebrandmarkt haben. Sie haben ihr Gewissen betäubt. Bild hier von einem Brandeisen, was man irgendwo einbrennt. Und ihr wisst, bei starken Verbrennungen werden die Nervenenden verödet. Du bist dann gefühllos an dieser Stelle, gefühlsunempfindlich. Und das können wir mit unserem Gewissen tun, wenn wir es immer wieder missachten. Wenn unser Gewissen zu uns spricht und sagt, hey, tu das nicht. Lüg nicht. Hinterzieh keine Steuern. Schlaf nicht mit deiner Freundin vor der Ehe. Zieh nicht zusammen. Schau dir den Porno nicht an. Nimm keine Drogen. Sauf nicht. Morde nicht. Was immer unser Gewissen uns sagt. Und wir tun es trotzdem. Und immer wieder und immer wieder. Und wir missachten die Stimme unseres Gewissens. Und wir handeln gegen unser Gewissen, bis es verödet ist. Bis es abgestumpft ist. Und dann können wir sündigen, ohne dass wir noch ein Unrechtsbewusstsein haben dabei. Ist uns schlicht und einfach egal. Wir haben die Stimme Gottes in unserem Leben zum Schweigen gebracht. Man kann es beobachten. dann gibt es Mörder. Krasse Beispiele sind Kindersoldaten, oder? Oder Abtreibungsärzte, die Menschenleben auslöschen, als wäre es irgendwo eine Mücke, die man erschlägt und dabei nichts mehr empfinden. Oder von mir aus angebliche Christen, die ohne Trauerschein zusammenleben und sagen, oh, ist kein Problem, das beeinträchtigt meine Beziehung mit Gott nicht. Oder andere extrem verheiratete Christen, die sich dem Partner entziehen und das als normal und als okay empfinden. Oder Betrüger, die sich nicht mehr schlecht fühlen dabei, wenn sie lügen. Oder Diebe, für die es normal ist und kein Problem ist, zu stehlen. Wie kommen Leute dorthin, an diesen Punkt? Ja, sie haben ihr Gewissen gebrandmarkt. Sie haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht. Es ist möglich, das zu tun. Aber es ist ein sehr gefährlicher Zustand, wenn wir das tun. Da werden wir geistlich blind. Wir hören die Stimme Gottes nicht mehr in unserem Leben. Wir sind unsensibel geworden. Und dann sind wir offen für Lügen und für Verführungen. Dann sind wir perfekte Werkzeuge für den Teufel und Dämonen. Es ist nicht heil, sein Gewissen zu verletzen und zu ignorieren. Wir dürfen das nicht ignorieren, was das Gewissen uns sagt. Ganz im Gegenteil, wir müssen unser Gewissen regelmäßig wieder neu schärfen und wieder fein einstellen, neu stimmen, so wie wir ein Instrument stimmen. Und wie tun wir das? Indem wir unsere Sünden bekennen. Und indem wir unser Denken an Gottes Wort ausrichten und angleichen. Gottes Wort, die Bibel, das ist Gottes Stimmgerät für unser Leben. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dein Gewissen regelmäßig immer wieder ignorierst? Wenn es anklopft, Gott eigentlich durch dein Gewissen anklopft an dein Herz und sagt, hey. Und du tust es trotzdem immer wieder. Oder dieser Stimme des Heiligen Geistes in dir widerstehst. Oder bewusst sündigst. Hör auf Gottes Warnung. Heute Morgen hier in diesem Text. Du kannst diesen Abstumpfungsprozess in deinem Leben widerstehen, indem du deine Sünde Gott bekennst und umkehrst. Bekennen heißt nichts anderes, als zu sagen, Gott, ich stimme dir überein. Das ist falsch. Und es muss raus aus meinem Leben. Jesus liebt dich. Und Jesus ist für dich gestorben, dass du frei sein kannst. Frei von der Sünde. Nicht perfekt. Ich sage nicht, dass wir Vollkommenheit erreichen in dieser Welt, aber frei von diesen Dingen, die uns binden und die uns gefühllos machen. Er will dir helfen, anders zu leben. Er will dir helfen, heil zu leben. Er will dich heil machen. Das ist Gottes Herz für uns. In den nächsten Versen sehen wir jetzt zwei dieser gesetzlichen, menschlichen oder eigentlich dämonischen Irrlehren, die Leute gelehrt haben in der Geschichte. Im Vers 3. Das erste ist, die verbieten zu heiraten. Also Leute, die sagen, es ist heiliger, Single zu bleiben, als zu heiraten. Du bist heiliger, du bist geistlicher, wenn du ohne Sex lebst, als wenn du Sex in der Ehe genießt. Das ist eine Irrlehre. Nur die katholische Kirche hat es irgendwann mal in der Kirchengeschichte ihren Priestern verboten. Und erben die bitteren Konsequenzen. Ne? Priestermangel und irrsinniges Leid. Viele Priester leiden darunter und kommen damit nicht zurecht. Es ist falsch zu sagen, jeder, der sich zum Priesteramt berufen fühlt, muss sich automatisch zur Ehelosigkeit berufen fühlen oder berufen sein. Das stimmt nicht. Die Bibel kennt so eine Regel nicht. Im Gegenteil, ne? Letzte Woche haben wir gelesen, der Älteste soll der Mann einer Frau sein. Die Regel ist, er soll nicht mehrere Frauen haben, aber ist völlig okay, wenn ein Mann eine Frau ist. Petrus und die Apostel waren alle verheiratet. Paulus war ehelos. Ist okay. Bibel sagt, jeder nach seiner Berufung, jeder nach der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Wenn Gott dich zur Ehelosigkeit berufen hat und du dich wohlfühlst dabei, hey, toll, super, lebe so. Gib dein ganzes Leben Gott hin, ohne Ablenkung. Aber wenn du brennst in dir, wenn du Verlangen hast nach Ehe und nach ehelicher Gemeinschaft, dann heirate. Tu das zur Ehre Gottes. Jeder, wie er berufen ist. Es ist nicht geistlicher, ehelos zu leben, als zu heiraten. Es ist auch nicht geistlicher zu heiraten, als ehelos zu leben. Es ist nicht geistlicher, ohne Sex zu leben, als mit dem Ehepartner zu schlafen. Und umgekehrt. Es ist nicht geistlicher, irgendwie so einen asketischen Lebensstil zu führen, als das zu genießen, was Gott gegeben hat. Zweite geht in eine ähnliche Richtung. Zweite sind Speisevorschriften. Also das Verbot, bestimmte Dinge zu essen, weil das dann deine Beziehung zu Gott negativ beeinflusst. Auch das ist eine von Dämonen inspirierte Lehre. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Jedes Geschöpf Gottes ist gut zu essen, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch Gebet. Also es kommt nicht darauf an, was wir essen, sondern es kommt darauf an, wie wir es essen. Nämlich mit Dankbarkeit. Es geht nicht um solche Äußerlichkeiten, sondern es geht um Beziehung mit Gott. Es geht um eine innere Herzenseinstellung. Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nicht verwerflich. Jedes Geschöpf Gottes ist gut. Kühe und Schweine und Schafe und Fische und Heuschrecken und Ameisen und Maden. Vielleicht habt ihr schon so Dokumentationen gesehen, wo die Buschmänner Maden essen. Ist okay. Maden und Burger, das was die modernen Buschmenschen, die im Großstadtdschungel wohnen, essen. Ist okay. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es ist geheiligt durch Gottes Wort. Im ersten Buch Mose hat Gott ausdrücklich alle Pflanzen den Menschen zum Verzehr als Nahrung gegeben und auch alle Tiere. Und ja, es gab Essensvorschriften im Gesetz des Mose, aber die hatten vor allem symbolischen Zweck, vielleicht auch einen Zweck, was die Gesundheit betrifft der Leute. Aber Jesus hat diese Speisevorschriften aus dem Alten Testament aufgehoben. Das ist offensichtlich auch was, was mit ihm erfüllt ist. In Markus 7 spricht Jesus zu den Leuten, die sich hier beschweren, dass seine Jünger Dinge essen oder mit ungewaschenen Händen essen. Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift er nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in seinen Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Alles rein zu essen. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Und dann hatte ich ein paar Beispiele. Unzucht, also Sex außerhalb der Ehe, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Also nicht die Dinge von außen können uns irgendwie verunreinigen, sondern das, was aus dem Innern herauskommt. Nee, unser Schnitzel ist geheiligt durch das Wort Gottes. Du musst kein schlechtes Gewissen haben dabei. Ist völlig okay. Und durch Gebet. Wenn wir Gott einfach dankbar sind für seine Versorgung. Aber es macht geistlich keinen Unterschied, was du isst. Du kannst bei Gott nicht irgendwie Punkte sammeln, weil du Vegetarier bist oder weil du kein Schweinefleisch isst oder was immer. Und ich weiß, so die Generation meiner Eltern, denen wurde noch gelehrt, du darfst kein Fleisch essen am Freitag. Und soweit ich mich erinnern kann, zumindest als wir klein waren, hat meine Mama das noch so praktiziert. Da gab es halt immer Fisch oder Milchspeisen, das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Aber so Essensvorschrift, hey, das ist nicht geistlich, das ist schlecht, wenn man Fleisch isst am Freitag. Oder die Hindus oder auch diese östlich angehauchten Esoterik-Religionen, viele von denen sagen, du musst vegetarisch leben, du darfst überhaupt kein Fleisch essen, weil das Tier, was du isst, das könnte dein Onkel Toni sein, der gerade dabei ist, sich nach oben zu arbeiten. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Es ist nicht heiliger oder weniger heilig, weil du ein Schnitzel isst oder Salat isst oder von mir aus die Schnecke auf dem Salat isst. Du bist deswegen nicht heiliger oder nicht geistlicher. Das eine mag gesünder sein als das andere und ernährungsbewusste Patientin kommt zum Arzt und fragt, Herr Doktor, sind Fische gesund? Und er sagt, ich glaube schon, zumindest bei mir war noch keiner. Also, was wir essen, das eine mag gesünder sein als das andere. Und manche Dinge würde ich persönlich jetzt nicht runterkriegen. Also, weiß nicht, ob ich Schnecken oder so Maden... Also ist okay, wenn du das isst. Meiner Meinung nach bist du völlig krank, wenn du so Zeug isst, aber es ist okay, es wird dich geistlich, deine Beziehung zu Gott nicht irgendwie beeinflussen. Es hat keine Auswirkung auf die Beziehung mit Gott. Das ist der Punkt. Also was du isst, was immer du isst, genieß es mit einem dankbaren Herzen. Es ist okay. Vers 6, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Also das, was unseren Geist nährt, ist das Wort Gottes, sehen wir hier schon. Und nicht, was wir mit unserem Mund essen. Und geistliche Leiter müssen die Ersten sein, die sich geistlich gut ernähren am Wort Gottes, damit sie andere richtig lehren können. Sie müssen nahe am Wort bleiben, damit sie nicht in solche Irrlehren hineingezogen werden. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Das ist, wie Paulus diese asketischen Vorschriften gesehen hat. Gesetzliche Leute tun so, als wären sie supergeistlich, weil sie ehelos leben oder kein Schnitzel essen oder keinen Fernseher haben oder auf irgendeinem harten Brett schlafen. Solche Dinge tun, denken, oh, wir sind heilig deswegen. Paulus sagt, das ist unheilig. Das ist unheil, diese Lehren. Wenn du persönlich so leben willst, ist total okay. Aber sag nicht, alle müssen so leben. Verlang es nicht von allen und mach diese Dinge nicht zum Maßstab für wahre Geistlichkeit. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Das ist, was wir tun sollen. Übe dich zur Gottseligkeit. Denn leibliche Übung, Vers 8, ist zu wenigem Nütze. Und leibliche Übung meint wahrscheinlich diese asketischen Praktiken. Aber ich denke, wir können es genauso gut auf Sport und auf körperliches Training anwenden. Na, unsere Kultur ist so von Äußerlichkeiten eingenommen und das äußert sich unter anderem daran, dass die Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden wachsen. Paulus sagt, leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Also gesunde Ernährung hat einen gewissen Wert und Sport hat auch seinen Wert. Unser Tempel ist der, unser Leib will ich sagen, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ist ein Werkzeug für Gott. Also ich will mich halbwegs fit halten. Ich will nicht außer Atem sein, wenn ich hier die Treppe zum Gottesdienst hier hochlaufe. Ich will beweglich bleiben, sodass ich die Gabi im Krankenhaus besuchen gehen kann und dass ich den Keller für Gott renovieren kann. Es ist schon gut, wenn wir so ein bisschen auf unseren Körper achten. Das ist schon was Gutes. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Jemand hat mal gesagt, der Sport ist eine Methode, um Krankheiten durch Unfälle zu ersetzen. Wir wollen die rechte Perspektive behalten. Es nützt wenig, sagt der Paulus. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, es nützt vorübergehend. Na, unsere Leiber sind vergänglich. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also ein heiles Leben hier und ein reiches, ewiges Leben im Himmel. Auf gut Deutsch, es ist viel wichtiger, auf mein geistliches Wohl zu achten, als auf mein körperliches Wohl zu achten. Und wir wollen also nicht nur körperlich fit sein, sondern vor allem auch geistlich und moralisch fit sein. Es ist traurig, ne, wenn Christen körperlich fit sind, aber geistlich und moralisch unfit sind. Wenn sie Muskelmänner sind, aber geistliche Weicheier. Falsche Priorität. Wie ist in deinem Leben? Ist dein Leben ausgewogen? Wie viel Zeit investierst du in körperliche Fitness? Wie viel Zeit investierst du in geistliche Fitness, in geistliches Wachstum? Und wie ist es, wenn es dann Konflikt gibt? Wenn du dich entscheiden musst, Mann, gehe ich ins Fitnessstudio oder gehe ich in die Gemeinde? Wo ist deine Priorität? Was ist dir wichtiger? Äußerlichkeiten oder das Innere? Gott sagt uns hier, übe oder trainiere dich zur Gottseligkeit, dass du ein starker, Jesus-ähnlicher Mensch wirst. Das sollte unsere Priorität sein. Und wenn er hier sagt, übe oder trainiere dich, dann impliziert es, dass es nicht von alleine passiert. Nicht einfach von selbst. Wenn du ein guter Musiker werden willst, musst du diszipliniert üben. Täglich. Deswegen bin ich kein guter Musiker. Ich hatte eine Zeit lang einen tollen Gitarrelehrer, aber ich war nicht diszipliniert genug beim Üben. Deswegen habe ich es nie zu mehr gebracht, als zu begleiten. Und das ist okay. Ich will den Herrn anbeten können, das ist mir am wichtigsten. Aber es gab mal eine Zeit, da wollte ich Jazzgitarre lernen. Mich hat es Improvisieren irrsinnig fasziniert. Nun wisst ihr was, ohne Übung habe ich es nicht gelernt. Mein Gitarrelehrer, der hat Jazzgitarre studiert und er hat gesagt, dass er während seinem Studium so, ich glaube, 7-8 Jahre lang, täglich 8 Stunden lang geübt hat. Der Mann ist gut. Aber wenn du ein guter Musiker werden willst, musst du üben. Wenn du ein guter, erfolgreicher Sportler werden willst, wirst du das nicht, wenn du faul rumsitzt vorm Fernseher und dir Bier und Chips reinziehst. Wird nicht automatisch passieren. Du musst trainieren. Spitzensportler müssen trainieren und die tun das. Täglich. Hart, diszipliniert trainieren. Ein Muskel wird nur aufgebaut, wenn er regelmäßig bewegt wird. Systematisch. Bodybuilder kommen nicht zufällig zu ihrer Figur. Steckt Disziplin dahinter. Und genauso erfordern unsere geistlichen Muskeln sozusagen Übung und Training. Wenn du geistlich stark sein willst, musst du geistlich trainieren. Und auch das erfordert Disziplin. Wir müssen da wirklich die Einstellung haben wie ein Spitzensportler, wie ein Bodybuilder. Das ist wichtig, wir müssen diszipliniert sein. Christliche Leben ist ein diszipliniertes Leben. Also wie trainieren wir geistlich? Was sind so unsere geistlichen Fitnessgeräte? Für unseren Körper gibt es verschiedene Fitnessgeräte, wie wir uns fit halten können. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von Fitnessstudios, wo du so irgendwo in der Auslage stehst und mit 100 Leuten in den Raum herumschwitzt, ist nicht so meine Sache. Aber ich habe daheim einige Sachen. Ich habe so ein Kurzhantelset und ich habe so einen Expander und einen Bauchtrainer und einen Crosstrainer. Und ich mache meistens ein bisschen Sport, während ich mir Bibelstunden anhöre, während ich Gottes Wort studiere. Aber was sind so unsere geistlichen Fitnessgeräte? Wie können wir uns geistig trainieren? Was sind die geistlichen Disziplinen, die uns stark machen und fit machen, geistlich gesehen? Schnell, 5 Dinge, die wir tun können. Genau. Das erste ist das Wort Gottes. Das ist unsere geistliche Nahrung. Was passiert, wenn du nicht isst? Im Extremfall verhungerst du, aber bist zumindest krank, wenn du nicht richtig isst. So ist es auch geistlich. Wie oft isst du? Täglich, ne? Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, dürfen wir beten. Also es soll auch geistlich so sein. Wir müssen auch geistlich täglich essen. Sprich Gottes Wort lesen. Wir brauchen regelmäßige Ernährung und ausgewogene Ernährung, dass wir stark und gesund sind. Nicht nur ein Snack ab und zu mal. So ab und zu mal eine Seite da und irgendwann mal eine Seite dort lesen. Das ist keine ausgewogene Ernährung. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr täglich Bibel lest und dass ihr systematisch Bibel lest. Von vorne bis hinten durchlest oder von mir aus mit einem Bibelleseplan lest, der euch durch die Bibel durchführt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe letztes Jahr so einen chronologischen Bibelleseplan gelesen, wo du zum Beispiel Bücher, die parallel sind, eben in der chronologischen Reihenfolge liest. Zum Beispiel die Psalmen gemeinsam mit den Samuel-Büchern. Die Geschichte Davids und die Situationen, wo er die Psalmen geschrieben hat. Das ist eine tolle Art, Bibel zu lesen. Oder einfach mal von vorne bis hinten durch. Oder manche Bibellesepläne, da hast du einen Abschnitt im Alten Testament und einen Abschnitt im Neuen Testament. Aber es bringt dich zum Beispiel in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Momentan lese ich so, dass ich ein Buch aus dem Alten Testament lese und dann lese ich ein Buch aus dem Neuen. Und wenn ich mit dem fertig bin, lese ich das nächste aus dem Alten und dann das nächste aus dem Neuen. Ein bisschen Abwechslung. Aber ich möchte euch ermutigen, so zu lesen. Dass ihr in einem Jahr oder von mir aus in 2 Jahren, je nachdem, wie schnell ihr lest. Ich weiß, wenn ich in meiner Bibel 5 Seiten pro Tag lese, ungefähr 4-5 Seiten, dann komme ich in einem Jahr durch die ganze Bibel durch. Hab jedes Wort Gottes gelesen. Das ist gute Ernährung. Also lest die Bibel systematisch, regelmäßig. Das ist in meinen Augen eine der wichtigsten geistlichen Disziplinen im Leben eines Christen. Und klar, neben Bibellesen dürfen wir noch Gottes Wort studieren, in die Tiefe graben oder meditieren, mal einen Vers nehmen und wirklich drüber nachdenken, wirklich wiederkäuen. Aber das Wort Gottes, damit müssen wir uns ernähren. So hören wir auf Gott. Es hat alles mit Beziehung zu tun. Na, wir haben gesagt, eigentlich geht es darum, wie können wir starke Beziehungen mit Gott bauen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann hören wir auf Gott. Und dann stimmen wir auch unser Gewissen neu. Wir gleichen unser Denken an Gottes Denken an. Das ist sehr wichtig. Zweite, und das ist genauso wichtig, die Marianne hat es schon erwähnt, ist Gebet. Gebet bedeutet reden mit Gott. Gemeinschaft mit ihm. Und ja, das können wir den ganzen Tag tun. Ganzen Tag bewusst mit Gott verbringen. Ich meine, er ist sowieso da. Manchmal leben wir so, als wäre er nicht da. Er ist da, immer. Also dürfen wir immer mit ihm reden. Statt innere Monologe zu halten, dürfen wir innere Dialoge halten. Gespräch bleiben mit ihm. Aber darüber hinaus würde ich sagen, brauchen wir wieder täglich Zeit, wo wir uns mit ihm alleine treffen und uns bewusst eine stille Zeit an einem stillen Ort suchen, wo wir ein Rendezvous mit Jesus haben. Na, mit meiner Freundin ist schön, mit anderen Leuten zusammen zu sein, aber dann braucht es auch diese Zeiten, wo man einfach alleine verbringt. Das ist dann ein bisschen persönlicher, ein bisschen intimer. So ist es auch geistlich. Jesus hat sich oft von den Menschen zurückgezogen und hat Zeit allein mit dem Vater verbracht, ist auf den Berg gegangen zum Beispiel, um zu beten. Das ist wichtig. Täglich die Bibel lesen, täglich Zeit im Gebet verbringen. Und dann der dritte Punkt ist, dass wir das ausleben, was wir gelesen haben oder was Gott uns gesagt hat. Der dritte Punkt wäre dienen. Und das bedeutet Zusammenarbeit mit Jesus. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Im Vers 14 hier wird der Paulus dem Timotheus schreiben: Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist. Vernachlässige das nicht, was Gott in dich reingelegt hat. Was sind deine Gaben? Wo sind deine Talente? Bringst du die ein? Dienst du anderen Menschen damit? Gott hat sie dir nicht für dich selbst gegeben. Sind da, um anderen zu dienen, um ein Werkzeug zu sein für Gott im Leben von anderen Menschen. Jeder Christ sollte zumindest bewusst einen regelmäßigen Dienst haben, den er an den Menschen tut, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Aber wir sind berufen zu dienen. Investier dein Leben in andere Menschen. Ein Christ, der nicht dient, wird nicht wachsen. Der wird so ein fettes Schaf sein, das sich nicht bewegt. Dienen ist unser geistiges Jogging, wenn man so sagen wollen. Man kann es beobachten. Leute, die immer nur da sitzen und immer nur nehmen und sich füttern lassen, dann werden sie irgendwann unzufrieden und kritisch. Versäumen die Freude und das Abenteuer zu erleben, wie Gott einen gebraucht. Und ich verspreche euch das. Fang an, anderen zu dienen und du wirst geistig wachsen wie nie zuvor. Also, Bibel lesen, beten, dienen. Vierter Punkt ist geben. Es ist Teil unserer Anbetung, dass wir geben. Jeder Christ sollte regelmäßig geben. Und wir machen kein großes Trara drum, es gibt Gemeinden, da gibt es jede Woche eine Predigt, bevor das Opfer eingesammelt wird. Wir machen kein großes Trara rum. Da hinten steht eine Box, da könnt ihr reinwerfen. Keiner beobachtet euch, wir führen keine Listen. Das ist was, was zwischen dir und dem Herrn ist. Aber jeder Christ soll geben. Denn Jesus hat gesagt in Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also egal, wie hoch dein Einkommen ist, aber ein Teil davon sollen wir geben. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und worin wir unser Leben, unsere Zeit, aber besonders auch unser Geld investieren, das zeigt uns, wo unser Herz wirklich ist. Das zeigt uns, wo unsere Prioritäten wirklich sind. Und wisst ihr was, wenn du in Gottes Reich investierst, dann wird auch dein Herz in Gottes Reich sein. Dann wird auch dein Herz bei geistlichen Dingen sein. Bei dem, was wirklich zählt. Materialismus ist die größte Versuchung, glaube ich, die größte Konkurrenz für Gott. Auch die größte Gefahr für unser geistiges Leben heutzutage. Denn wir leben im Wohlstand, wir alle leben im Überfluss. Und Jesus hat gesagt, im selben Kontext, wo er gesagt hat, wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein, hat er gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In dem Gleichnis vom Seemann vergleicht Jesus diesen Materialismus mit den Dornen. Und er sagt, die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums erstickten das Wort und er bringt keine Frucht. Seht ihr, Fruchtlosigkeit, Mangel an geistlichem Wachstum. Aber wenn wir geben, dann verleugnen wir diese selbstsüchtigen, habsüchtigen Tendenzen in uns, diese materialistischen Tendenzen. Und wir werden frei davon. Und wir ehren Gott. Und wir machen uns von ihm abhängig. Und wir sammeln Schätze im Himmel. Galaterbrief sagt uns, wenn wir geben, dann soll das ohne Zwang sein. Und es gibt hier keinen Zwang. Es soll mit Freude sein. Aber es soll auch regelmäßig sein. Geben ist ein wichtiger Punkt. Und Klammerbemerkung, wenn jemand regelmäßig gibt hier in unserer Gemeinde, darf er auch wissen, was mit seinem Geld gemacht wird. Dann könnt ihr euch an die Iris wenden und macht die Buchhaltung bei uns und ihr könnt euch genau anschauen, wofür das Geld auch verwendet wird. Wenn du nichts gibst, geht sich auch nichts an, was mit deinem Geld, was du nicht gibst, nicht gemacht wird. Nur so als Klammerbemerkung. Wir haben eine Politik der offenen Bücher hier bei uns. Also, Bibel lesen, beten, dienen, geben. Und der fünfte Punkt ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Christen. Das Christsein ist ein Mannschaftssport. Du kannst Fußballspielen nicht alleine lernen. Gewisse Dinge vielleicht, Technik, du kannst hier Hütchen aufbauen und Slalom laufen durch die Hütchen. Du kannst Krafttraining alleine machen. Ich würde sagen, es macht immer noch mehr Spaß, das zusammen zu tun in Gemeinschaft. Aber es gibt gewisse Dinge, die kannst du alleine nicht lernen. Du kannst nicht alleine passen lernen oder dribbeln lernen oder Zweikampf lernen. Dazu brauchen wir andere. So ist es auch geistlich. Wir können alleine, auf uns gestellt, nur begrenzt geistlich wachsen. Wir brauchen diese Herausforderungen des Lebens in Gemeinschaft, des Gemeindelebens. Da lernen wir geduldig zu sein und lernen einander zu tragen, zu ertragen manchmal und zu dienen und zu vergeben. Und da können wir einander ermutigen und ermahnen. Geistliche Gemeinschaft ist so wichtig. Und Leute, biblisch gesehen, geistliche Gemeinschaft, diese Koinonia-Gemeinschaft, von der die Bibel spricht, ist viel mehr als nur eine Stunde Sonntagmorgens im Gottesdienst. Ich möchte euch ermutigen, wirklich am Gemeindeleben teilzunehmen. Nicht nur im Gottesdienst zu kommen und dann so schnell wie möglich heim. Eine Koinonia-Gemeinschaft bedeutet, das Leben mit den Geschwistern zu teilen. Da wachsen wir, da werden wir herausgefordert. Oder im Zusammenleben, im Dienen aneinander. Wenn wir füreinander beten, wenn wir einander helfen, wenn wir einander dienen, auch gemeinsam miteinander dienen, wenn wir uns interessieren füreinander, wenn wir die Geschwister besuchen, wenn sie krank sind, wenn wir austauschen über geistliche Dinge, da passiert geistiges Wachstum, da werden wir gestärkt. Nicht nur im Gottesdienst sitzen, im Konsumieren. Das ist noch nicht Gemeinschaft. Die Frage ist, was machen wir dann mit dem, was wir gelernt haben? Das ist so wichtig. Und da können wir wachsen. Wirkliche Koinonia, geistliche Gemeinschaft. Wir sind der Leib Christi. Und seht ihr, es hat wieder alles mit Jesus zu tun. Wir sind der Leib Christi und Jesus sagt, was du einem dieser Kleinen getan hast, das hast du mir getan. All diese geistlichen Disziplinen haben mit unserer Beziehung mit Jesus zu tun. Bibel lesen. Was ist das nächste? Gebet. Dienen. Geben. Und Gemeinschaft. Und all diese Dinge brauchen Zeit, oder? Und ihr wisst, dass man Zeit nicht findet. Zeit muss man machen. Zeit muss man einplanen. Genauso wie in unser Fußballtraining planen oder Fitnessstudio einplanen oder die Musikschule einplanen. Und das bedeutet vielleicht, dass wir andere Dinge, die in sich nicht mal schlecht sind, aber dass wir die vielleicht lassen müssen, um für diese wichtigen geistlichen Dinge Raum zu schaffen in unserem Leben. Wir müssen planen, auch das gehört zu einem geistlichen, zumindest zu einem disziplinierten geistlichen Leben. Wann werde ich meine stille Zeit mit Jesus halten? Wo ich Bibel lese, wo ich Gespräch mit ihm suche, wo ich bete. Wann werde ich das tun? Such dir die beste Zeit aus in deinem Tagesablauf. Aber plan es ein. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Wann werde ich dienen und wie werde ich dienen? Wo ist mein Dienst? Plan es ein. Wenn du irgendwelche Bereiche suchst, wo du dienen kannst, wir haben viele Vorschläge. Putzteam suchen wir Leute zum Beispiel. Kinderdienst. Beim Renovieren helfen unten. Wo sind deine Gaben und wo wirst du dienen? Und wann wirst du das tun? Sieh, das passiert nicht von alleine. Wir müssen es planen. Wann und wie viel werde ich geben? Im Alten Testament spricht es von den Erstlingen. Die haben immer das Erste. Das Erste, was sie gemacht haben, haben einen Teil Gott zurückgegeben, weil eigentlich eh alles ihm gehört. Wann und wie viel werde ich geben? Wann nehme ich mir Zeit für Gemeinschaft? Müssen wir planen. Seht ihr, vielleicht ist es eine gute Hausaufgabe für die nächste Woche, sich mal hinzusetzen und ein geistliches Fitnessprogramm zu planen. Und ich habe euch ein paar Zetteln kopiert. Auf der letzten Freizeit, wo ich war, haben sie uns das mitgegeben. Und ich habe das unseren Mitarbeitern schon gegeben. Kriegt heute jeder mit. Zettel, der vielleicht helfen kann beim Planen. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn geistliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Wenn du für Jesus lebst, wird das auch passieren. Weil wir auf einen lebendigen Gott hopfen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Er will alle retten und er kann alle retten, aber er rettet nur die, die glauben. Er wird uns das nicht aufzwingen. Dies gebiete und lehre. Wir haben einen lebendigen Gott, das ist wunderbar. Wir haben einen Gott, der ein Retter ist. Er ist der Sinn unseres Lebens. Und je mehr wir uns auf ihn ausrichten und je mehr wir ihm ähnlich werden, desto heiliger und desto heiler werden wir werden. Also, trainiere dich selbst zur Gottseligkeit. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir geistlich starke Männer und Frauen werden, disziplinierte Christen werden, die sich nähern an deinem Wort, die dich suchen im Gebet, die einander dienen, die finanziell investieren in dein Reich und die wahre Koinonia-Gemeinschaft leben. Führe uns ganz konkret, jeden Einzelnen, was es für uns bedeutet. Und hilf uns beim Planen. Vater, ich bitte dich, dass dieses Jahr einen wirklichen Unterschied macht in unserem Leben. Dass wir dich suchen wie nie zuvor. Und dass wir geistig wachsen wie nie zuvor. Das bitte ich für mich, für mein Leben, Herr, und für jeden Einzelnen, der hier ist heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.